Fieberpitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Und ich habe hier zwei Gäste hier im Podcast, mit denen habe ich zusammen gearbeitet. Mit dem einen bei Sportbild damals, inzwischen ist er Medienunternehmer und er glaubt immer noch, dass Print eine Zukunft hat, zumindest Magazin. Er ist bekannt geworden mit dem Grundgesetz in Magazinform, mit Magazinen über Fußballgrößen. Hallo Oliver Wurm.
Hallo Pit Gottschalk.
Ja, und der zweite Gast, das ist einer, der kennt jeden Fußballplatz im Ruhrgebiet persönlich. Ich fürchte, er hat auch überall schon gespielt, zumindest da seine Meinung kundgetan. Die Stimme der Watz war er mal, der Sportchef, und dort haben wir auch zusammengearbeitet. Hallo Peter Müller.
Hallo ihr beiden.
Und es gibt einen guten Grund, warum ich die beiden eingeladen habe. Der Grund heißt Stanley Buda. Die jüngeren Zuhörer werden nicht wissen, wer Stanley Buda war. Reinhard Lebuda. Aber damit das nicht vergessen wird, was das für ein Gott war auf dem Fußballplatz, so muss man es ja sagen, etwas Göttliches hat er an sich gehabt, haben die beiden ein Magazin herausgebracht. Oliver Wurm, du bist der Magazinmacher und du hast dir natürlich die Expertise von Peter Müller reingeholt, weil er weiß, wie Stanley Buda gespielt hat. Er hat ihn nämlich noch spielen gesehen. Deswegen direkt die ganze direkte Frage dann an dich, Oliver. Du hast Hefte gemacht über Maradona. Über Beckenbauer, versteht man sofort. Und dann kommt Lebuda. Wie passt der in diese Reihe?
Bitte lass mich vorab sagen, dass ich mich wirklich sehr freue, dass wir in der Konstellation hier zusammensitzen und dass du uns die Gelegenheit gibst, in deinem Fieberpitch-Podcast und möglicherweise ja dann vielleicht noch mit einem kleinen Link im Newsletter auf unser Projekt aufmerksam zu machen. Denn ehrlich gesagt, ohne genau so eine Unterstützung geht das gar nicht. Also wenn man im Eigenverlag, so wie ich das ja mache, die Dinge produziert und dann auch, wie du es ja schon in der Anmoderation so ein bisschen hast durchklingen lassen, vielleicht auch mal Hefte macht, wo man nicht so direkt mitrechnet, also wo nicht direkt ganz Deutschland sagt, auf das Heft haben wir gewartet, sondern wir müssen wirklich die gute Nachricht auch zu den Leserinnen und Lesern bringen. Dann hilft natürlich jedes Gespräch, jeder Link, jeder Podcast sehr. Und ich komme deshalb auch besonders gut rein gerade in diese, oder gut gelaunt gerade in diesen Podcast rein, weil ich vor wirklich 15 Minuten nochmal Facebook gecheckt habe und da hält Juri Mulder das Stan-Magazin hoch und sagt, er hat es gerne gelesen und er empfiehlt es allen Schalke-Fans. Also insofern, da schließt sich gerade so richtig schöner PR-Kreis zwischen Schalke und Hamburg und dass wir da jetzt überhaupt ein bisschen so in das Thema jetzt sozusagen Schwung reinkriegen.
Genau. Ja. Und das ist jetzt so mal die größte Gefahr dieses Podcasts. Ich stelle eine Frage und Oliver Wurm antwortet auf eine ganz andere, die ich nicht gestellt habe.
Politiker.
Warum Lebuda als Magazin?
Genau, jetzt versuche ich mich wirklich kurz zu fassen, das wäre mein nächster Satz gewesen, ich wollte es nur einmal diesen Dank aussprechen. Lebuda als Magazin zum einen, weil du hast ja schon die anderen beiden genannt, Diego und Franz. Ich möchte eine Reihe starten, das ist jetzt Heft 3, vielleicht werden es am Ende 10 oder mehr, wo man schon am Vornamen erkennt, worum es geht. Also es kann Uwe irgendwann sein, es kann Fritz irgendwann sein, es ist jetzt Stan wegen Stan Lebuda. Und der persönliche Draht bei mir ist, mein Vater hat mir von Stan Lebuda sehr viel erzählt. Er ist Dortmund-Fan gewesen, ist leider verstorben und hat immer in der Roten Erde den Stanley Buda spielen sehen. Und mein Bruder, meine Nichte und mein Patenkind sind totale Schalker. Das heißt, auch die können mit Stanley Buda was anfangen. Und so war der irgendwie immer schon bei uns in der Familie präsent. Und es ist wie bei vielen, mit denen ich spreche, auch die, die ihn nicht haben spielen sehen, die brauchen nur den Namen Lebuda zu hören und der löst irgendwas aus. Und dem wollte ich auf den Grund gehen. Das wollte ich wissen. Warum ist das so? Und die Antworten gibt das Heft und habe ich auch bekommen durch das Heft.
Und die Antworten liefert in diesem Heft auch Peter Müller. Peter, du warst Sportchef bei der WAZ. Du hast von 8 Turnieren, wenn ich richtig durchgezählt habe, berichtet mindestens. Und bist seit gut 4 Jahren im Ruhestand. Und da unterbrichst du den für einen Rechtsaußen, der seit 30 Jahren tot ist. Bitte erklär mir das.
Ja, das hat natürlich was mit Herzblut zu tun. Also Stanley Buda ist einer der Helden meiner Jugend. In dem Fall sogar meiner Kindheit, weil Stan schon ein gewisses Alter hatte, als ich erstmals in der Glückaufkampfbahn war. Als Junge, mein Vater hatte mit Fußball nichts zu tun. Ich allerdings habe schon auf dem Hinterhof gepölt, bis die Farbe von den Garagentoren abblätterte. Und ein Nachbar war so nett, mich mit zur Glückaufkampfbahn zu nehmen. Das war ein Mann, der hatte im Krieg eine Schwerbeschädigte, sagte man damals. Da gab es auch an den Stadien, auch in der Glückaufkampfbahn noch so Schilder, Schwerbeschädigte, Rentner, Jugendliche, irgendwie 2 Mark oder so. Dann ging der dahin, hatte einen Platz recht nah auf der Tribüne, recht nah am Spielfeld. Und dann war da die Laufbahn und dann sagte er, lauf nach vorne, setz dich da an den Spielfeldrand. Und da durfte ich als Köttl, der also, wenn wir gepölt haben, dann waren wir Libuda, Beckenbauer, Netzer-Oberrat, Sigi Held oder wer auch immer gerade unser Star war am Bolzplatz. Ja, dann war ich dem auf einmal ganz nah. Und in der Glückaufkampfbahn passierte dann etwas, was dort regelmäßig passiert ist, was ich aber nicht wusste, weil ich als Köttl damals da zum ersten Mal gesessen habe. Es kam dieser Libuda-Ruf und das beginnt ganz leise, dass irgendwo eine Ecke begann mit Libuda, Libuda. Und dann schloss sich das ganze Stadion an, bis es dröhnte. Und der Stan. Das heißt, auf der Tribünenseite war er immer am besten und auch vor allen Dingen zu Hause, wenn er genau das hatte. Das macht ihn auch zu einer faszinierenden Figur, denn alle Leute, die ihn begleitet haben, bestätigen, dass es Auswärtsspiele gab, in denen man ihn gar nicht sah, in denen er sein Talent gar nicht abrufen konnte. Er brauchte genau diese Atmosphäre und diese Atmosphäre hat mich komplett angezündet, komplett.
So sehr, dass du ja auch mal eine Reportage geschrieben hast, die preisgekrönt ist. Die Überschrift dieser Reportage hieß nur an Libuda kam er nicht vorbei. Das Faszinierende an ihm hat ja wohl bis heute gedauert.
Ja, das ist so. Und zwar ist es seine brüchige Vita. Er hat ein begnadetes Talent gehabt. Es kam eben dieser bekannte Spruch, von dem man gar nicht weiß, ob es dieses Plakat je gegeben hat. Es soll ein Plakat für einen Kirchentag oder so gewesen sein, wo dann gestanden hat, an Gott kommt niemand vorbei oder niemand kommt an Gott vorbei und jemand habe drunter gepinselt, außer Stanley Buda. Das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, ist wie mit Ente Lippens, ich verwarne Ihnen, ich danke Sie. Das sind Legenden, die sich bis heute halten. Und ja, mir ist es auch wurscht, ob das gestimmt hat oder nicht, aber für die Leute im Ruhrgebiet war das einer, der ihnen Momente geschenkt hat, die waren einzigartig. Und ja, das ist eben auch bei mir so gewesen. Aber ich weiß auch, dass dieser Stanley Buda viel, viel mehr aus seiner Karriere hätte rausholen können. Er war allerdings am Bundesliga-Skandal beteiligt und er wollte das gar nicht. Der Bundesliga-Skandal für die Jüngeren war 1971 der größte Skandal, den der deutsche Fußball je erlebt hat. Da war also ein Bestechungsskandal mit mehreren Vereinen. Schalke hat für wenig Geld, für wirklich wenig Geld, die Schalker Spieler haben das verkauft, das Heimspiel gegen Bielefeld 0:1. Weil sie einem ehemaligen Spieler, Waldemar Slomiani, der nach Bielefeld gewechselt war, helfen wollte, dass er mit seiner Mannschaft nicht absteigt. Und Stanley Buda hat, das hat mir Klaus Fischer bestätigt, in der Kabine gesessen und hat gesagt, ich will da gar nicht mitmachen. Und es soll ältere Spieler gegeben haben, deren Namen man sich erschließen kann, die aber bis heute nicht bekannt sind, die ihm das Geld heimlich in die Sporttasche gesteckt haben sollen. Und dann hat er halt mitgemacht, weil ihm die Gruppe wichtiger war als das Ego. Aber das hätte er nie tun dürfen und vielleicht hätte er es verhindern können. Ich habe mal mit Norbert Nigbo gesprochen, dem Torwart, der damals verletzt war, auf der Tribüne war, saß und nichts davon wusste, dass das Spiel verschoben war. Und der sagte, wenn er in der Kabine gesessen hätte, glaubt er, dass er da Einfluss hätte nehmen können vom Charakter, dass das nicht gemacht wird, während der Sten so ein Typ nicht war. Der war Kapitän maximal auf dem Platz, aber er war
Keine
hatte keine
Führungsfigur.
Führungsqualitäten,
Ja.
ganz genau. Und das hat ihn zerbrochen. Er wurde zunächst lebenslänglich gesperrt, dann für 2 Jahre, da wurde nach 2 Jahren begnadigt. Und während nach dieser Begnadigung andere wie Klaus Fischer und Rolf Rüssmann richtig aufblühten und zu Nationalspielern aufstiegen, sank der Stern von Stanley Buda. Und man konnte dann richtig sehen, als Schalke im Parkstadion spielte und der junge Rüdiger Abramczyk, sein Nachfolger, immer stärker wurde, sah man, dass der Stan nicht, das war nicht mehr seine Welt, er wurde immer schwächer. Er hatte auch die Europameisterschaft 1972 verpasst. Er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere damals, seiner Leistungsfähigkeit, wurde von Helmut Schön wegen der Gerüchte um den Skandal nicht eingeladen. Die 74er Weltmeisterschaft sowieso, da war er gesperrt, kam dann zurück und hat nie wieder richtig in die Spur gefunden. Und das macht ihn zu einer unglaublich tragischen Figur. Und er ist dann leider viel zu früh verstorben, hatte erst eine Krebserkrankung, dann einen Schlaganfall und in einem seiner letzten Interviews sagt er den Satz, der die ganze Tragik so zusammenfasst: Man kann das Rad ja nicht zurückdrehen. Und er sagte, er sagt dann, dieser furchtbare Skandal, Ich wollte da gar nicht mitmachen. Er wusste, da hat er sich seine Karriere versaut, wegen 2.300 Mark pro Mann. Und 2.000, sagte Klaus Fischer mal, hätten sie sowieso als Siegprämie bekommen. Also ein lächerlicher Betrag.
Was für Geschichten, die du hier erzählst. Ich könnte dir stundenlang zuhören, weil das so eine Zeitreise ist. Und ich hoffe, dass auch die jüngeren Zuhörer davon angesteckt werden. Aber damit man zumindest nachlesen kann, genau deswegen, Oliver, hast du dieses Magazin gemacht. Wir werden es jetzt hier auch mal zeigen. Wer also bei YouTube guckt, kann tatsächlich jetzt auch mal sehen, was ihr da gebaut habt. Man sieht dort auf dem Cover dann Stanley Buda. Print ist tot, sagt man seit 20 Jahren. Du verkaufst gedrucktes Papier für 10 €. Das ist eine stolze Summe für so ein Magazin. Erklär uns mal, was du verstehst, was die anderen nicht kapieren, dass man immer noch im Magazin etwas für die Nachwelt erhalten kann.
Naja, ich würde schon der allgemeinen Tendenz folgend aussagen, dass Print keine große Zukunft mehr hatte. Sag mal, im Tageszeitungsjournalismus, ich habe ja mein eigenes Mediennutzungsverhalten, was ich jeden Tag sehe. Es wird sicherlich nicht mehr diese riesen Erfolge geben, die ein Henry Nann mit dem Stern hingelegt hat. Es wird nicht mehr ein Magazin am Montag erscheinen, das Spiegel heißt, das die ganze Nation bewegt. Aber in der Nische wird Print immer eine Berechtigung haben. Und ich glaube auch, dass gewisse Geschichten auch erst ihre Strahlkraft, ihre wunderbaren Ebenen, die sie so haben, im Gedruckten auch ausspielen können. Also wenn du gerade das Cover kurz eingeblendet hast, vielen Dank dafür. Da siehst du ja zum Beispiel, auf dem Cover steht dreimal Libo da. Und zwar steht es so da, wie Peter es gerade erzählt hat und wie er es auch mir erzählt hat, als wir in den ersten Sitzungen zusammensaßen und haben gesagt, wie gehen wir dieses Thema an? Also du musst ja erstmal entscheiden, was machst du auf dem Cover? Den alten Stanley Buda? Den jungen Stanley Buda, den Nationalspieler Stanley Buda, den ersten Europapokalsieger 66 mit Borussia Dortmund Stanley Buda oder den Schalker Stanley Buda. Am Ende war klar, vorne muss der Schalker Junge aus dem Haverkamp rein, hinten machen wir dann Borussia Dortmund und Nationalmannschaft, weil diese drei Ebenen sozusagen diesen Spieler auszeichnen. Aber dann brauche ich nicht noch 10 kleine Anrisse, dass ich irgendwie sage, da der ist und der im Interview und das haben wir noch drin, sondern dann brauchst du etwas, was die Menschen emotionalisiert. Und da haben wir uns entschieden für diesen Ruf, den Peter skizziert hat. Der ist auf dem Cover sozusagen wiedergespiegelt. Erst ein leichtes, nur angedeutetes Libo da, dann werden die Buchstaben größer, dann hinter werden sie Versalien, also alles Großbuchstaben zwischen den einzelnen Silben, Ausrufezeichen. Und wenn du morgen irgendwo an einen Kiosk gehst, speziell im Ruhrgebiet, speziell in Gelsenkirchen am Hauptbahnhof, dann schreit dich dieses Spiel an, so wie die Massen einst Libuda gefordert und angeschrien haben. Und das ist etwas, was mir unglaublich Spaß macht. Also in etwas einzutauchen. Ich fange ja nicht einfach an zu layouten und Geschichten aufzuschreiben, sondern ich habe beide Biografien gelesen über Libuda. Ich habe mich richtig reingefuchst. Ich habe sämtliches Videomaterial, glaube ich, gesichtet, was es im Netz gibt. Wir haben dann über Peters Kontakt einen Menschen aufgetan, für den Libo da nicht wie wir ein Spieler und ein Fußballprofi war, sondern Onkel Reinhard und so weiter. Und dann macht es einfach Spaß einzutauchen. Und ich glaube, dann ist es ein Handwerk, was man auch beherrschen muss. Und das nehme ich für mich in Anspruch, dass ich im Print wirklich gut bin, weil ich viel von großen Chefredakteuren, von Wegbegleitern, von Artdirektoren auch gelernt habe, wie man Geschichten präsentiert, wie man sie erzählt, wie man einen Spannungsbogen hinkriegt und wie man die Leute auch nicht überfordert. Also meine Hefte haben vielleicht für Peters Geschmack einen sehr hohen Bildanteil. Aber ich glaube, in der Kombination ist es am Ende das, was die Leute so mit nach Hause nehmen. Und deswegen, solange man Print so macht, wird es immer eine Berechtigung haben. Es ist zeitlos. Es muss nicht heute und morgen verkaufen. Ich war am Anfang mit den ersten Zahlen ein bisschen unzufrieden im Shop. Da sagte mir ein Schalker, der Stan ist noch lange tot und hatte recht.
Er war ja bei den beiden großen Ruhrgebietsvereinen unter Vertrag. Den größten Erfolg hat er tatsächlich bei Borussia Dortmund gehabt, den Europapokalsieg. Peter hat es eben erwähnt. Oliver, du hast gesagt, Schalke 04 und Borussia Dortmund hätten dich auch oder euch bei diesem Projekt unterstützt. Erzähl uns mal, wie führt man so ein Telefonat mit dem BVB? Wir machen ein Heft über eine Schalker Legende, um die zu überzeugen, dass sie da mithelfen, weil das ist ja das Kuriose. Stanley Buda gilt als Schalker Legende, obwohl er größerer Erfolg in Dortmund war.
Also, kann ich ganz kurz antworten und ich glaube, so ehrlich und transparent kann ich hier in diesem Fall auch sein. Mit Schalke hat es genau eine Minute gedauert. Ich habe gesagt, mal ein Stanley-Buda-Heft. Ich werde keine Anzeigen reinschalten, weil es eh als Einzelkämpfer schwierig ist, Anzeigenpotenzial zu kriegen für Print. Ich hätte nur gerne zwei Anzeigen vorne, Schalke hinten Dortmund. Das war also meine Idee, das so zu machen, indem man auch sagt, dass beide Vereine damit auch sich committen und auch ein Zeichen in Richtung Stanley-Buda setzen und was ihnen der Spieler für ihren Verein bedeutet. Bei Schalke hat es eine Minute gedauert im direkten Gespräch. Ich würde sagen, bei Borussia Dortmund hat es vielleicht 1,5 Minuten gedauert, aber auch nur, weil Carsten Kramer erst, er war zu dem Zeitpunkt in Asien, offensichtlich die Mail lesen musste. Es kam aber so schnell eine Antwort, wie ich sie wirklich nicht erwartet hätte, und hat gesagt, natürlich ist Borussia Dortmund dabei. Aus der Asientour heraus hat er das entschieden, hat dann an seinen Kollegen übergeben. Was dann passiert, ist dann witzig. Das ist Flachserei. Man sieht auf der einen Seite dieses Herz, was sie beide für den Spieler haben, aber beide Vereine haben mich hintergefragt, ob man die gegenseitigen Seiten auch leicht rausreißen könne. Also damit das Heft dann wie nur blau ist auf Schalker Seite und nur gelb auf Dortmunder Seite. Aber das ist ja genau dieses Spannungsverhältnis, warum wir diese Geschichten auch machen. Also dass diese Liebe zum Spieler, diese Liebe zum Spiel und dann auch mal ganz schnelle Entscheidungen treffen, wenn es nicht darum geht. Borussia Dortmund wird durch dieses Heft nicht bekannter und Schalke 04 verkauft kein Trikot mehr. Aber beide wissen, was ich da reinstecke und mit dem Peter zusammen und meinem gesamten Team. Und das wird dann auch belohnt. Und das ist dann sozusagen das, wovon ich dann auch wieder lebe. Nicht monetär. Geld verdienen ist echt schwer mit so Heften. Da muss ich auch noch andere Jobs machen in meinem Leben. Aber ich verdiene damit so viel Respekt für meine Arbeit und so viel Anerkennung. Und das treibt mich dann an, direkt wieder das Nächste zu machen.
Wir spüren die Leidenschaft ja für das Thema. Übrigens bei jedem Thema, das du anpackst, dafür bist du ja auch bekannt. Kommen wir mal zum Sportlichen, weil Stanley Buda war ja immer für einen ganz speziellen Trick dann auch gerühmt worden. Erwin Kremers, Europameister von 1972, sagt da über seinen Mitspieler, weil der Stan über ein Jahrzehnt mit einem Trick durchgekommen ist. Alle wussten, was er gleich macht. Das wusste der Busfahrer, das wusste die Putzfrau, das wussten 70.000 im Stadion, jedes Kind. Aber er war mit dem linken Knie ja schon auf dem Boden, bevor er rechts vorbeizog. Jeder andere wäre umgefallen. Peter, erklär uns diesen Trick. Du hast als einziger von uns dreien ihn live gesehen. Wie können Kinder heute Abend diesen Trick im Garten nachmachen?
Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube, das hat den Stan ausgemacht, dieser Wackler. Und er hatte einen tiefen Körperschwerpunkt. Er ging also so weit runter, dass er wirklich, dass man meinen konnte, der kippt nach links, und hatte dann den Moment, in dem er nach rechts zog. Der war so spritzig und so schnell, dass der Verteidiger im Grunde, die Verteidiger waren damals noch nicht so ausgebildet wie heute, heute würde der gedoppelt und gedreifacht. Aber es ist dass der Verteidiger nicht mehr nachkam. Und dann war er weg. Und es ist vergleichbar mit der Geschichte Arjen Robben oder auch Michael Olise von Bayern München. Das sind Linksfüßer, die auf Rechtsaußen spielen. Der Fußball hat sich gewandelt. Aber du weißt nie, wann genau sie nach innen ziehen, wenn sie mit Tempo über rechts gehen, mit ihrem linken Fuß. Jeder weiß, der kommt. Sie wollen nach innen gehen, um dann aufs lange Eck zu schießen. Und keiner weiß genau, wann der Trick kommt. Das, glaube ich, können nur die Allergrößten. Und das konnte Libuda. Das war faszinierend. Und dann habe ich ein Interview mit dem wunderbaren Rüdiger Abramczyk, dem Abi. Den liebe ich einfach. Das ist ein Ruhrgebietstyp. Der ist einfach wunderbar. Der trägt sein Herz auf der Zunge, ist ein ganz großartiger Kerl. Und mit dem habe ich ein Interview geführt, weil er den Stan halt als jungen Kerl noch kennengelernt hat. Und hinterher war er sein Rivale, der Mann, für den sein Vater schon unglaublich geschwärmt hat. Und der Abi sagt, den größten Fehler, den ich anfangs gemacht habe, das war zu versuchen, Stanley Boda zu kopieren. Das sagt also einer, der selbst Nationalspieler geworden ist und WM-Teilnehmer 1978 war, der sagt, ich konnte es nicht. Der Stan hatte einen anderen Körper, einen anderen Dreh. Irgendwann habe ich begriffen, du darfst nicht so spielen wie Stanley Boda, auch wenn der Papa zu Hause immer sagt, du musst den Stan-Trick üben. Das geht schief, du musst es genau anders machen. Abi hat den Ball am Verteidiger vorbeigelegt und ist hinterhergerannt und war immer schneller. Aber er sagt, das ist nicht zu trainieren. Du kannst es oder du kannst es nicht.
Er hat ja auch was Göttliches, der Abi. Er ist der Flankengott gewesen.
Absolut.
Ne?
Darf ich ganz
Alles,
kurz,
was.
ganz
Ja,
kurz dazwischen sprechen?
klar.
Die Geschichte von Rüdiger Abramczyk, als ich die gelesen habe, da, zwischenzeitlich zweifelt man ja immer mal wieder. Oh, man kommt nicht richtig voran, man sieht die ganze wirtschaftliche Soße, die wieder auf einen zurollt, was man alles bezahlen muss dafür, dass man das realisieren kann. Und dann kommt so ein Gespräch mit Rüdiger Abramczyk. Und dann sind alle meine Schmerzen in An- und Abführung weg mit einem Mal. Weil da sind Geschichten drin, die es gilt zu bewahren. Also der Rüdiger Abramczyk saß als kleiner Junge alleine in der Küche mit seiner Mutter und der Vater kam vom Fußball zurück. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch schon ein, zwei Pils drin. Und dann hat der Vater nur gerufen, Helga, Tisch weg. Dann wurde der Tisch beiseite gestellt. Und dann hat er dem Rüdiger gezeigt, wie der Stan das macht mit dem Übersteiger. Und was war da, Peter? Hat sich, glaube ich, den Fuß am Kohleofen gebrochen.
Ja,
Und
genau.
das
Er hat
sind
den
Geschichten, die liebe
Zeh
ich.
am
Die liebe
Kohleofen
ich. Zeh.
gebrochen, weil er so weit zu weit ausgeholt hat und hat sich den Zeh gebrochen. im Hause Abramczyk Großalarm und der kleine Rüdiger hat nur gesagt, naja, da hast du den Stan aber gut beobachtet. Herrlich. Also,
Und nur deshalb lohnt es sich schon, das Magazin zu machen. Versteht ihr den Ansatz, den ich im Kopf habe? Nur deshalb, um diese Geschichte für die Ewigkeit zu bewahren. Er hat sie uns jetzt erzählt, wir haben sie auf Papier gedruckt und sie verewigt sozusagen. Und darum geht's. Und vielleicht ein kleiner Ausflug noch von Peter Lohmeier, der Schauspieler, Wunder von Bern, großer Schalke-Fan. Wir haben ja auch viele Leute so noch befragt, die mit Stan irgendwie entweder in Verbindung waren, ihn schon am Spielen sind oder große Fans waren. Peter ist auch ein großer Fan von Stanley Buda, hat immer die 7, wenn er bei prominenten Spielen aufwirft. Und Peter hat mir erzählt, dass er damals bei der WM 1970 hinter der Couch lag und sein Vater hat ihn vergessen. Und deswegen hat er das größte Länderspiel von Stanley Buda gesehen, gegen Bulgarien, wo er sie quasi im Alleingang schlägt. Und jetzt bekam ich vor 3 Tagen eine Sprachnachricht, Peter, ich habe sie dir weitergeleitet, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Diesmal sitzt Peter Lohmeier auf der Couch und er sagt seit Stunden, er kommt nicht mehr weg, weil er so begeistert ist und er will nur zwischenzeitlich einmal schon mal sagen, wie toll er das Heft findet und jetzt liest er weiter. Das ist der Applaus, den wir kriegen. Wenn es da noch Hefte kaufen, ist es super. Du hast eingangs mal gesagt, es sei ein stolzer Preis. Ich finde, es ist viel zu billig, aber wir wollen die Hefte auch nicht zu teuer verkaufen.
Peter, alles, was der Stanley Buda gemacht hat, ist ungefähr 5 Jahrzehnte her, also eine Ewigkeit. Heute gibt es Videoanalysten im Stadion, die hätten seinen Trick wahrscheinlich in 2 Wochen durchanalysiert und die richtigen Gegenmaßnahmen entworfen. Hätte die Buda 2026 überhaupt noch eine Chance auf dem Fußballplatz?
Sagen wir es mal so. Ich glaube, eher sein Charakter hätte ihm im Weg gestanden, sein Wankelmut, sein fehlendes Selbstbewusstsein im Leben. Der wäre da nicht mit klargekommen mit dem heutigen Rummel. Er wollte immer seine Ruhe haben. Schulterklopfer waren ihm zuwider. Medienleuten hat er wenig vertraut. All das. Auf dem Sportplatz selbst glaube ich, wenn der neue Libuda, also der Libuda in der heutigen Zeit, wäre ja auch anders trainiert worden. Und das Talent, sich durchzusetzen, hätte er gehabt. Ich glaube aber, und das, darüber habe ich auch mit Abi gesprochen, dass die beiden heute Linksaußen wären, weil es nicht mehr gefragt ist, im modernen Fußball bis zur Grundlinie zu laufen und eine Flanke hoch reinzuschlagen, die vom großen Torwart oder 2 großen Innenverteidigern auch abgefangen werden kann. Dass die Trainer oder viele Trainer setzen eher auf kurze Pässe und oder eben den einen Trick nach innen ziehen, aufs lange Eck schießen. Und das könnten Libuda und Abramczyk, aber ich bin mir da ganz sicher, dass sie das gekonnt hätten, von links. Die wären heute links außen und würden wie Luis Diaz, um wieder einen Bayern zu nehmen, weil die Bayern es in Perfektion spielen, nach innen ziehen und dann schießen. Auch den kannst du schwer verteidigen. Ich glaube, mit einer entsprechenden Ausbildung würde sich der Fußballer Libuda heute noch durchsetzen können. Ob das der Mensch Libuda geschafft hätte, das wage ich zu bezweifeln.
Es gibt ja auch eine Kritik an der Spielweise von Stanley Buda, die wollen wir hier gar nicht verschweigen. Sepp Maier, der große Torwart des FC Bayern und Weltmeister von 1974, sagt ja in eurem Heft, Libuda sei zu sehr in sein Spiel verliebt gewesen und habe die Mitspieler nicht mitgenommen. Das sagt ein Weltmeister, der ihn erlebt hat. Ist sowas eine Fußnote oder trifft es da schon den Kern in der Spielweise von Stanley Buda? Na, unser Leitgedanke ist ja, wie gut war Libuda wirklich?
Ja, also du wirst keinen Schalker kriegen, der den Satz sagen würde. nee, die waren alle, die schwärmen alle. Alle alten Schalker schwärmen von der Spielweise von Stanley Buda. Und trotzdem mag Sepp Maier in dem einen oder anderen Spiel das richtig beobachtet haben. Denn auch das bestätigen alle Schalker. Er hatte keine Konstanz. Er war in der Lage, an einem Samstag die Massen zu verzücken und am nächsten Samstag hast du ihn nicht gesehen. Er war super sensibel und wenn der einen schlechten Tag hatte, dann war das angeblich, sagen die Älteren, ich war noch ein Kind oder ein Junge, als ich den gesehen habe, die Älteren sagen, es war sofort zu erkennen in den 60er Jahren, ob Libuda an diesem Tag einen guten oder einen schlechten Tag hatte. Und das ist auch ein interessanter Punkt. Thomas Spiegel, langjähriger Medienchef von Schalke 04 und heute in der Traditionsabteilung zuständig für die Historienaufbewahrung von Schalke 04, der sagt, eines der faszinierendsten Phänomene in der Sache Libuda sei, dass der Ruf Libuda zwar eigentlich einem Einzelnen gewidmet war, aber stets die ganze Mannschaft beflügelt hat. Also ein Ruf für einen einzigen Spieler hat die Mannschaft angefeuert, als sei es Schalke, Schalke. Wenn das ganze Stadion Libuda gerufen hat, dann hat sich die Mannschaft von diesen Rufen tragen lassen. Ein interessanter Gedanke, wie viel Wert dieser Spieler für die Schalker in den 60er Jahren hatte.
Was ich gelernt habe, ist, dass Schalke sogar das Scouting-System nach ihm benannt hat. Also ich nehme an, es wird ausgesprochen Stats Libuda oder Stats Libuda, nee, Stats Libuda. Also ausgerechnet nach einem Spieler, über den es gar keine Statistik gibt, zumindest über sein Verhalten auf dem Rasen. Er ist schon sehr hoch angesehen bei Schalke 04. Wo würdest du ihn einordnen neben den anderen Legenden, die der Verein so hat, Peter?
Also da gibt's ja, sind ja einige nachgekommen, das ist auch wunderbar. Neben den Eurofightern von 1997, das sind ja auch tolle Namen dabei, sind auch einige dazugekommen, auch aus dem Ausland, die nachhaltig Eindruck hinterlassen haben. Ebbe Sand, Marc Wilmots, wer auch immer, ich mag sie alle gar nicht aufzählen, Klaas-Jan Huntelaar. Die alle sind Schalker Legenden, aber um wenige Spieler ranken sich solche Geschichten wie Libuda. Und was ihn eben unterschiedlich macht, ist eben seine Verletzlichkeit, dass er so ein sensibler Typ war und dass er eben nicht der strahlende Held war, der er hätte sein können. Er hat ja auch viel zu wenige Länderspiele. Ja, das sind gerade
26.
mal 26 Länderspiele für einen Mann, der 100 hätte haben können. Und das ist auch eine typische Geschichte. Er war nicht immer auf dem Höhepunkt, sondern wenn er den Höhepunkt erreicht hatte, dann hat er alle umgehauen. Aber eben sein Charakter ließ es nicht zu, konstant Fußball zu spielen. Hochinteressant.
Oliver, der Peter hat ja ganz am Anfang auch schon erwähnt, dass es diesen Bundesliga-Skandal gab, der auch zu einer Sperre von Stanley Buda geführt hat. Ja, er selbst hat zwar immer beteuert, in einem seiner letzten Interviews, dabei wollte ich das doch gar nicht. Ja, aber war das für dich irgendwann ein Argument, das Heft nicht zu machen? Weil, das muss man auch mal konstatieren, er ist vorbestraft. Ja, das darf man ja auch nicht ignorieren, wenn man ihn bewertet. War das eine Überlegung wert bei dir?
Habe ich eine Sekunde überlegt, ob ich ein Heft über Diego Maradona mache, obwohl er später des Kokains überführt wurde, des Dopings überführt wurde. Das ist ja Teil der Geschichte. In Frage stellen müsste ich mich, wenn es nicht im Heft wäre. Aber wir haben, glaube ich, das größte Foto, was überhaupt im Heft ist, ist die Spieler auf der Anklagebank. Doppelseitig, mit einer langen BU, mit all dem, was Peter gerade erzählt hat. Es ist Teil vieler Texte. Es gehört ja eben zur Fallhöhe dazu. Deswegen mache ich über diese Spieler auch Hefte wahrscheinlich, weil sie uns trotzdem so nah sind, weil wir sie trotzdem nicht Herrn Libuda seitdem nennen, sondern es ist immer der Stan geblieben. Und ich finde auch, es gibt Dinge, die kann man nicht verzeihen, die müssen wir jetzt hier nicht aufführen, da wissen wir alle, was wir damit meinen. Dinge, die im kriminalistischen Bereich passieren, da würde man niemals verzeihen können. Diese Menschen gehören auch hinter Gittern weggesperrt und was weiß ich. Aber ein Spiel verschieben, unter diesen Umständen, in dieser Zeit. Also ich habe es nie so schlimm empfunden, komischerweise. Ich habe es jetzt, nachdem ich das Heft gemacht habe, empfinde ich es viel schlimmer, weil ich merke, was es mit anderen in dieser Zeit gemacht hat. Da ist vielleicht der Abstand zu diesem Bundesliga-Skandal, ich als 70 Geborener, ist da zu groß. Ich habe nicht unter dem Bundesliga-Skandal so gelitten. Für mich ist das eine sehr wichtige Fußnote in der Geschichte des Fußballs, aber ich habe sie nicht hautnah miterlebt. Und da unter anderem nochmal Peter Lohmeier zu zitieren, dem hat es fast die Füße weggezogen, sagt er damals. Also er hat richtig mit dem Fußball gehadert und er musste sich die Liebe wieder erarbeiten zu diesem Fußball und dass er wieder an diese Spieler glauben konnte. Also der Bundesliga-Skandal ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Geschichte von Stanley Buda, aber auf einer Ebene und auf einer Linie von vielleicht 10 bis 100 Punkten ist es auch nur einer oder zwei. Es ist nicht das Leben und wir zählen das ganze Leben.
Peter,
Darf ich noch etwas dazufügen? Einen kurzen Satz.
ja
Denn
klar.
im Gespräch mit Erwin Krämers wurde deutlich, dass es nicht nur eine persönliche Tragik von Stanley Buda war, dass es diesen Bundesliga-Skandal gegeben hat. Erwin Krämers ist mit seinem Zwillingsbruder Helmut aus Offenbach gekommen im Jahr 1971 und hatte in dem Sommer, nachdem das Spiel verschoben war gegen Bielefeld, und hatte damit zum Glück nichts zu tun. Er spielte in der damals spielstärksten Schalker Mannschaft, wahrscheinlich eine der spielstärksten, vielleicht sogar die spielstärkste, wenn man die Zeit einordnet, die es je gab. Und die hat dann ist Vizemeister geworden hinter den Bayern, im letzten Spiel in München erst entschieden und ist DFB-Pokalsieger geworden. Und Erwin Kremers ist heute noch sicher, dass diese Mannschaft das Potenzial hatte, in den Jahren danach deutscher Meister zu werden und dass der Skandal halt alles zerstört hat, auch seinen Traum, deutscher Meister zu werden. Das ist schon traurig.
Das erste
Weshalb die
Grab
Geschichte,
von, ja, das
ich
erste
wollte nur
Grab
kurz
von
sagen, weshalb
Stanley
die
Buda
Geschichte.
war ja nicht zum Denkmal geworden, Peter, weil er eben vorbestraft war. Ist das gerecht?
Ich weiß es nicht. Die Menschen halten sich an bürokratische Vorgaben. Irgendwie muss man das verstehen, wenn man irgendwo im Amt arbeitet oder so und nicht darüber hinweggehen kann. Zum Glück hat es die Stiftung Schalker Markt geschafft, die Grabstätte zu erhalten, indem Stanley Buda umgebettet wurde. Nach 25 Jahren wäre das Grab eingeebnet worden. Und die Stiftung Schalker Markt hat dafür gesorgt, dass Stanley Buda jetzt beerdigt ist, ein Eckball weit entfernt von der Arena, auf einem Schalker Fanfeld, auf dem sich auch Fans beerdigen lassen können. Und auf diesem Fanfeld sind auch einige andere Schalker Größen beerdigt, von Willi Koslowski bis Klaus Teuber. Und ja, ich sag mal, da gehört es denn hin. Das ist gut, dass es dieses Grab gibt, als Ort, an dem sich Menschen erinnern können und an dem sie vielleicht auch mal eine Kerze anzünden können.
Grab Nummer 7, wie ich hinzufügen möchte. Oliver, du wolltest aber noch was sagen. Ich hatte dich unterbrochen.
Nee, entschuldige, dass ich dazwischen gequatscht habe. Ich hatte nur den Gedanken, als Peter das gerade erzählt hatte, weil wir vorhin gesagt haben, darf man diese Hefte machen, muss da alles drinstehen. Genau deswegen gibt es übrigens auch diese Geschichte mit der Headline vom Traumfußball zum Albtraum. Auch da wird wieder diese ganze Falle und die Geschichte erzählt. Also wir versuchen wirklich dann so eine 360-Grad-Geschichte dann über so einen Spieler zu erzählen.
Welcher Spieler von heute bekommt in 30 Jahren ein solches Heft wie Stanley Buda?
Frage geht wahrscheinlich dann an mich.
Ist klar.
Ich könnte mir, ja, also ich habe mir mittlerweile vorgenommen, das hat mit Diego zu tun. Das Diego-Heft hatte ich eigentlich zum 60. Geburtstag gemacht. Und es war noch nicht ganz am Kiosk, da ist Diego gestorben. Und das hat mich innerlich dazu gezwungen, das gleiche Cover nur in Schwarz nochmal an den Kiosk zu legen und den kompletten Nachruf-Epos sozusagen aus der ganzen Welt zusammenzutragen. Es gibt also zwei Diego-Maradona-Hefte. Das Blaue ist das des lebenden Diego und das Schwarze ist das des Verstorbenen. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich sage, man kann ein Heft erst machen, wenn ein Werk abgeschlossen ist, sprich, wenn diese Legenden schon verstorben sind. Und ich glaube, dass die ich heute im Blick habe, noch sehr, sehr lange hoffentlich leben und auch noch viele Erfolge feiern. Und ob ich dann noch Printhefte mache, das ist ja, steht ja auf dem anderen Deckel. Sagen wir mal, es würde so sein, ich würde das noch erleben. Und hätte diese Chance noch mit 120 oder sowas, dann würde ich mir vorstellen können, oder ein Nachfolger von mir macht irgendwann ein Heft namens Miro. Da muss man auch nicht groß erklären, wer das ist. Ich glaube, man könnte ein Heft namens Basti machen. Müsste man auch nicht lange erklären, wer das ist. Also es gibt schon, finde ich, Spieler, gerade aus diesem Weltmeisterjahrgang 2014, die schon Persönlichkeiten sind und die einfach jetzt schon großes sportliches Lebenswerk hingelegt haben und auch, wo auch nach der Karriere noch einiges zu erwarten ist. Also über Schweinsteiger und über Klose, jetzt nenne ich sie doch, könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann Legendenhefte gibt.
Bei einem Heft, das Manu heißt, wäre der Peter Müller auch wieder an Bord, weil dessen Anfänger hat er
Aber
ja auch
klar.
mitbekommen. Ne? Peter, 1996 ist die Gedenkminute für Stanley Buda in einen Sprechchor übergegangen. Du warst dabei. Erzähl, was da passiert ist.
Also die Beerdigung war 2 Tage vorher. Dieser Beerdigungszug war lang und es regnete unaufhörlich. An einem Endsommertag im Ruhrgebiet, und es war so, als wenn es sein musste, dass an dem Tag alle noch mal so richtig vom Stan nass gemacht wurden, wie der großartige Biograf Norbert Kosicki in seiner Libuda-Biografie geschrieben hat. Und das war auch sehr interessant, dass da die damalige Schalker Mannschaft vor Ort war, mit Tschechen, mit Holländern und mit Belgiern, die gar nicht wussten, wer Libuda war. Juri Mölder habe ich damals gefragt, dem heutigen Sportdirektor, wie er das findet, da jetzt hier zu sein. Und dann hat er gesagt, sein Vater kannte Libuda und hat ihm davon erzählt. Und wenn er jetzt sieht, was hier los ist, dann weiß er, dass es richtig ist, dass wir alle da sind, hat er gesagt. Und 2 Tage später war ein Spiel gegen VfL Bochum im Parkstadion. Der Stadionsprecher bittet um Stille, um die Gedenkminute für Stanley Buda. Und in die Gedenkminute rein ging es aus der Nordkurve heraus, ganz leise, Libuda, Libuda. Und irgendwann waren es dann die ganzen Massen in des großen, weiten Rundes dieser Betonschüssel, rief Libuda. Ich sag mal, wow, da lief mir ein Schauer über den Rücken. Das ist ein Moment gewesen, den ich nie in meinem Leben vergessen habe. Und ich, das muss ich sagen, ich habe viele Fußballspiele erlebt, ich habe alles Mögliche gesehen. Ich bin um die Welt gekommen, zum Glück in meinem Job, wofür ich sehr dankbar bin. Aber da zu Hause, in meinem Ruhrpott, bei den Vereinen, die ich so liebe, und da auf Schalke so etwas erlebt zu haben, das hat mich emotional umgehauen.
Wir haben einen großartigen Eindruck bekommen, wer Stanley Buda war, wie gut er wirklich war. Ihr habt Einblicke gegeben, warum ihr dieses Heft gemacht habt. Es kostet 10 Euro, ist in jedem guten Zeitschriftengeschäft oder Buchhandel, überall auch an den Bahnhöfen erhältlich. Oder wendet euch direkt an Oliver Wurm, so wie ich ihn kenne, schickt er euch das dann persönlich zu. Auf seiner Webseite kann man sowieso bestellen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und habt uns einen Einblick in eure Arbeit gegeben und damit in das Leben und Wirken von Stanley Buda.
Vielen, vielen
Sehr
Dank, Pitt,
gerne.
für die Möglichkeit. Danke.
Vielen, vielen Dank.